Geschichte des CCC und des Hackertums in Deutschland steht für mich hier auf dem Zettel. Frau Holland, einer der Mitbegründer des Chaos Computer Club, und ein Stück weit finde ich es schade, dass ich hier nur allein hocke, weil ein solch komplexes Gebilde wie Hackertum mag ich nicht als Begriff, und den CCC allein darzustellen, ist einfach ziemlich schwierig. Tim hatte mich bereits vor dem Kongress gefragt, ob ich da nicht da schon vorher einen Text, Manuskript oder sonst was schreiben kann. Und da bin ich dann erstmal so ein Stück weit in der Steinzeit beim Denken hängen geblieben. Was ist das eigentlich, ein Hacker? Wie kann man sich der Geschichte der Hacker in Deutschland annähern? Wann ging das los? War das das Telefon? Oder war das die Erfindung des Rades irgendwo auf der Welt? Kurz, ich bin dazu gekommen, dass zum Hacken, in dem Sinne, wie der Begriff vielfach verwendet wird, drei Komponenten dazugehören. Die Kommunikationsübertragungstechnik und die Speichertechnik sowie als eine wichtige Komponente das Netz. Und an der Stelle meine ich, dass die Geschichte des Hackens auch ein Stück weit in Deutschland begonnen hat. So vielleicht 1928 mit der Einführung der ersten Ortsvermittlungsstelle mit Selbstwählverkehr. Also ohne das Fräulein vom Amt. Damit war der Keim gelegt für ein weltweites Netz, wie es das Telefonnetz heute ist und wie es sich Stück für Stück entwickelt hat. In den USA hat es viel länger gedauert, bis die Automatisierung des Telefons vergleichbar vorangegangen ist. In Deutschland ist es dann auch für mich nicht weiter verwunderlich, dass Konrad Zuse, Sohn eines Postbeamten, dann eben aus Postrelais, überspitzt formuliert, den ersten Computer zusammengenagelt hat. Also im Unterschied zum Telefon eine Maschine, die eben nicht nur Sprache übertragen kann in Echtzeit zwischen nahezu beliebigen Punkten, sondern alle Informationen irgendwie quantisieren kann, in Nullen und Einsen verwandeln kann, speichern und übertragen kann. Diese Möglichkeit als so eine Art Telefonnetz Deluxe haben wir heute mit dem Internet. Und ich erinnere an das Telefon, weil in dieser Vorgeschichte eigentlich schon alle Möglichkeiten enthalten waren. Ich selbst bin mit dem Hacken des Telefonsystems auf einer, sag ich mal, relativ friedlichen Ebene schon als Kind konfrontiert worden. Damals gab es in der Bundesrepublik noch nicht überall hin Selbstwählfernverkehr. Das funktionierte erstmal nur in der Stadt, und woanders brauchte man dann eben wieder das Fräulein vom Amt. Und dann wurde das so langsam umgestellt. Und während der Umstellungsphase gab es schon eine Reihe von Ortsnetzen, die man telefonisch erreichen konnte, aber nur postintern. Das alte Telefonsystem hatte so Zahlen, also die Wahlscheiben, und eine 1 war einmal tackern, die 0 war 10-mal tackern, und um die nicht erreichbaren Ortsnetze mit Selbstwahl zu erreichen, musste man 11-mal tackern. Das war ein Signal, das war nur auf den Technikertelefonen bei der Post vorhanden. Aber wenn man mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen auf der Gabel, also 11-mal schnell rauf runter tackerte, ging das auch. Das war eine nicht direkt erlaubte Signalisierung, aber es funktionierte halt. Dann gab es andere Experimente mit den Gebührenfiltern. Wenn der Angerufene irgendwie einen 16 Kilohertz Filter eingebaut hat, dann brauchte derjenige, der angerufen hat, nicht zu zahlen. Dann wurde festgestellt, dass die Münzfernsprecher einfach, da kostet ein Ortsgespräch 20 Pfennig und wenn man am Münzfernsprecher eine Null wählte, dann schickte der Münzfernsprecher zur Vermittlungsstelle eine Signalfolge, die sagte, Vermittlungsstelle, schick mir jetzt Abrechnungsimpulse für Groschen. Und wenn die Vermittlungsstelle diesen Befehl nie kriegte, hat die Vermittlungsstelle auch die Pulse nicht geschickt und die Telefonzelle hat nur die 20 Pfennig kassiert. Also konnte man mit der Telefonzelle auch mit der Gabel wählen und zahlte nur 20 Pfennig, egal wohin man telefonierte. Daraufhin hat dann die Bundespost damals noch flächendeckend Stoßdämpfer eingebaut in die Gabelschalter, in die Gabel von den Telefonzellen. Das sind so aus meiner Jugend so ein paar einfach Erfahrungen, wie sich Dinge verändern und was man machen kann. Da ich in Marburg war und da die Blindenstudienanstalt ist, hatte ich auch dazu einige Kontakte. Und für Blinde ist das Telefon noch ein weit wichtigeres Verständigungsmittel als für sehende Menschen. Und von daher haben die auch noch auf einer ganz anderen Art und Weise das Telefonsystem erforscht, als Blinde von zu Hause mit den Fingern an der Wählscheibe. Die haben dann rausgekriegt, bereits in den 60er Jahren, zu Zeiten des harten Kalten Krieges, mit einer kleinen Zahl von Telefonverbindungen handvermittelt zwischen der Bundesrepublik und der DDR, dass man mit einer ellenlangen Nummer sich von der Bundesrepublik nach Österreich, nach Ungarn, also in ein Land reinwählen, wieder rauswählen, ins nächste Land reinwählen, wieder rauswählen, also eine ellenlange Nummer da zusammengestoppelt und dann hatte man doch Selbstwählverbindungen in die DDR. Sprechqualität aufgrund der langen Leitung nicht berauschend, also eher rauschend als berauschend, aber es ging. Und auch das ist nach meiner Vorstellung ein Hack, sowas herauszufinden. Da gab es dann wiederum andere, die sich dann bemüht haben, die unsortierten Vorwahlnummern der DDR dafür anzupassen und das wieder an Leute, die sowas brauchten, weiterzugeben. Da fand eine ganze Menge von Selbstorganisation einfach statt, also ohne dass man viel von wusste. Eine andere nette Sache war zu der Zeit, war die BASA, also jetzt das Telefonnetz der Bundesbahn, noch nicht sauber abgekoppelt vom Telefonnetz der Bundespost und man konnte dann meinetwegen sich in dem eigenen Bahnhof in das BASA-Netz reinwählen, wählte dann auf dem BASA-Netz die Strecke in die nächste Großstadt, wählte sich dort wieder aus dem Netz raus in das Netz der Bundespost und konnte dann für die Kosten eines Ortsgesprächs einfach durch Nutzung der Fernleitung Ferngespräche führen. Solche Sachen funktionierten immer eine gewisse Zeit, bis das also zu viele machten und sich irgendwie doch rumgesprochen hatte und dann wurde es wieder abgeschaltet. Das kenne ich so als eine soziale Situation, einfach in Deutschland, ohne dass es da irgendeinen Verein, eine Gruppe oder auch nur ein Bewusstsein darüber gegeben hat, was man eigentlich tat. Irgendwann stieß ich auch auf die Computertechnik nach dieser Faszination Telefon. Und bei der Computertechnik stieß ich zum einen so ab 79 herum auf eine Reihe von anderen Menschen in Deutschland, die sich auch mit der Materie beschäftigten. Und die auch kreativ waren und ihre eigenen Ideen da verwirklichten und Sachen zusammenbastelten und schraubten und guckten. Und das war ja eine viel universellere Maschine. Einen Freund in Kiel habe ich dadurch getroffen, dass in dem Dr. Dobbs Journal, was es schon 1979 gab, da stand ein Artikel über einen Z80 Disassembler, den habe ich gelesen und da stand eben drüber Holger Petersen Kiel, Und da habe ich gedacht, ich sitze in Hamburg, ich abonniere eine amerikanische Zeitschrift, ich lese einen interessanten Artikel und der Autor sitzt 100 Kilometer weg. Und daraufhin habe ich dann erst ihn kennengelernt und dann den damaligen Freundeskreis, der sich mit CPM, einem relativ anständig dokumentierten Betriebssystem, auseinandergesetzt hat. Und ja, wir trafen uns dann zum Softwaretauschen, zum Erfahrungsaustauschen, zum Reden über alles, was anlag, zum Begutachten der neuesten Spielautomaten, was die für eine Technik hatten, so was man mit dem 6502, 1 Megahertz irgendwie an bewegter Grafik da zusammenzaubern kann. Das fanden wir damals schon sehr erstaunlich. Und da haben sich die einen dabei waren nur an Faszination Technik, Wunderwelt der Technik interessiert und die anderen haben eben sich auch mit Science Fiction beschäftigt und über Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung nachgedacht. Ich bin dann auch auf die amerikanische Hacker-Szene gestoßen durch den Verleger Werner Pieper. Da lernte ich dann Whole Earth Review kennen, was also heute Whole Earth Electronic Link, well.com, bekannt ist. Und die hatten bereits damals gute Quellhinweise auf Hacker-Literatur in den USA. Den Krempel habe ich verschlungen, der da ankam. Und da stellte ich dann fest, dass die Sachen, die wir hier so nebenher eher spielerisch mit dem Telefon gemacht haben, dass die dort einfach seit vielen, vielen Jahren bewusst und geplant gemacht werden, sich genau überlegen, was man damit wo anstellen kann, welche Vermittlungsstellen welche Schwächen haben, wie man die dienstinternen Signale erzeugt, so nach dem Motto, man muss dem Telefonapparat erzählen, ich bin ein Postbeamter und du lässt mich jetzt kostenlos telefonieren. Und der erste Piepton, die man da machte, das waren 2600 Hertz und deshalb heißt heute noch die entsprechende amerikanische Hackerzeitung 2600 und die www-Adresse 2600.com. Also das mal zu der Vorgeschichte auf der Ecke. Also ich habe da diese amerikanischen Hacker außerordentlich bewundert und auf einer Telekom-Fachmesse in Genf habe ich dann eben auch den Cheshire Catalyst, der die TAP herausgegeben hat, die entsprechende US-Zeitung, kennengelernt. Der lief da rum in einem gut aussehenden blaue Anzugjacke und wir schauten dann auf der Messe nach Passwörtern unter Tastaturen, also so, was man halt so um 81, 82 herum einfach gemacht hat. Und irgendwann waren wir dann auch beim Stand von AT&T und er fragte mich, ob ich einen Kaffee haben wollte und ich sagte ja und er ging dort einfach wie selbstverständlich hinter den Tresen und machte mir den Kaffee und gab mir den Kaffee. Und ich fragte ihn, sag mal, wie kannst du das so problemlos machen? Du hast doch hier keinerlei Funktion am Stand. Und er erklärte mir, dass es in den USA einfach so Trödelverkäufe gäbe, so in den Garagen. Da verkauft dann irgendwer in der Nachbarschaft alles, was im Haus so über ist. Und dabei habe er die Anzugjacke, die er trägt, erworben. Und das ist eine Jacke des gehobenen Dienstes bei AT&T. Und das war für mich eine so einfache und plastische Erklärung von dem, was da gerade passiert ist. Er hat nichts weiter getan, als den Eindruck erweckt, das. Und dadurch, dass er mit der notwendigen Selbstsicherheit aufgetreten ist und alles eben korrekt und ohne zu kleckern abgewickelt hatte, war für jeden, der das Ganze auch beobachtet hat, das Ganze einfach ein solider, seriöser Akt. Und es gibt eine Fülle von solchen Erlebnissen, die man so im Lauf der Zeit erlebt, insbesondere wenn man eben nicht allein, wenn man sich nicht allein bewegt, sondern mit anderen zusammen bewegt. Und da entwickeln sich dann eben auch Freundschaften und Vertrauen zueinander. Weil in einigen Stellen macht man dann schon ziemlich schräge Sachen. Zurück zu dem Zeitfenster, nachdem nach meiner ersten Faszination für die Geschichten habe ich dann auch für die Taz eine Reihe von Artikeln geschrieben. Und bei der Taz gab es dann in der Regel Beschwerden über meine Beiträge, weil da zu viele Leserbriefe gekommen sind. Üblicherweise sollte sich ein Medium ja über Rückkopplung freuen. Bloß wenn man einen Autor hat, der nicht im Haus ist und dann kommt dann einfach auch noch Post für den und man muss sich drum kümmern, dann fanden das die Leute lästig. Ja, irgendwann waren die Treffen von der damaligen irgendwie computerbegeisterten Meute dann so, dass wir uns überlegt haben, einen Namen zu finden und uns irgendwie regelmäßiger zu treffen und überregionale Kontakte zu kriegen. Ja, dann haben wir eine Kleinanzeige in der Taz geschaltet und uns in den Räumen der Taz zur Gründung des Chaos Computer Club in Berlin getroffen. Das war 1981. Damals gab es in den Redaktionsräumen noch den Tisch von der Kommune 1. Ein richtig schöner, wunderschöner großer Tisch. Und wenn man als Gruppe Sachen diskutieren möchte, ist es auch sehr, sehr hilfreich, also sich gegenseitig alle in die Augen schauen zu können und in Ruhe diskutieren zu können. Damals war es aber noch die typische Situation, in Anführungsstrichen, die sich bis heute nicht geändert hat, nämlich ausgerechnet diejenigen, die Informationen portieren sollten, sprich die Journalisten, haben überhaupt nicht begriffen, was es ist. Auch die von der Taz nicht. Die waren etwas irritiert, dass dann in ihren heiligen Räumen in Berlin merkwürdige schwarze Kisten auftauchten mit Bildschirmen dran, die sie so noch nie gesehen hatten. Das waren irgendwelche, ich habe noch ein WordStar Version 0.8 gehabt damals, also irgendwie. Und ja, wir haben uns getroffen, wir haben schräge Sachen diskutiert. Damals lief in Hamburg gerade die Rasterfahndung gegen Baader-Meinhof. Alle waren verdächtig, die beispielsweise ihren Strom bar zahlten. Und da wurden dann die Komplettdaten der Einwohner Hamburgs danach abgeglichen, ob irgendwer seinen Strom bar zahlt. Und dann wurde danach weiteren Indizien gesucht. Und das war dann das Raster derer, die dann einfach mal irgendwie Polizeibesuch bekommen haben. Und wir haben uns überlegt, warum muss man eine Rasterfahndung eigentlich immer nur so negativ sehen? Man kann ja auch andersherum rangehen. Wenn man beispielsweise die kompletten Stromdaten von Berlin hätte, so überlegten wir uns 1981, dann könnte man ja auch feststellen, in welchen Wohnungen kein Strom verbraucht wird, die also als gesellschaftlicher Luxus einfach leer stehen und danach schreien, dass sich dieser Zustand doch mal ändern könnte. Und das waren also so getreu dem Motto von Robert Jung, Think Positive, warum muss eine Rasterfahndung unbedingt schlecht sein. Es kommt ganz darauf an, was man macht. Aus diesem Treff 81 in Berlin sind eine Reihe Kontakten zu einigen überregional geblieben, aber weiterentwickelt hat sich der CCC in Hamburg. Das lag daran, dass dort regelmäßige Treffen stattgefunden haben. Erst einmal im Monat, dann 14-tägig und dann wöchentlich. Die Kultur einer merkwürdigen Horde von Leuten, die einen Abend in einer Kneipe verbringt, angeregt diskutiert, laut lacht, sonst was macht, dauernd die Plätze wechselt, wenn man an mehreren Tischen ist, weil man hat jedem irgendwie etwas zu sagen, ist auf die Infrastruktur einer Kneipe nicht unbedingt kompatibel. Zum einen gibt es durch das ständige Hin- und Herwandern gelegentlich Abrechnungsprobleme und zum anderen sind durch das Auftreten und den Stil einige Wirte doch etwas genervt, wenn da so eine Runde sich trifft. Was sich aber seit damals etabliert hat, war, dass der Dienstag ein Stück weit ein Treff ist. Dieser regelmäßige Treff war so der erste Kristallisationspunkt. Und der zweite war dann die Zeitung. Wir waren eigentlich in Hamburg der Meinung, dass wir eine Zeitschrift machen wollten Und da das alles so fest und auch relativ genau schon geplant war, habe ich das in einem Taz-Artikel damals angekündigt. Obwohl es das real existierende Produkt noch nicht gab. Binnen einer Woche kamen aber über 80 Bestellungen für die Datenschleuder, sodass wir ein ernsthaftes Problem hatten. In der Industrie heißt das, Kunde droht mit Auftrag. Also das heißt, wir hatten über 80 Bestellungen und mussten einfach liefern. Und dann haben wir eben die Datenschleuder 1 produziert. Was einer der im Rückblick wichtigen Sätze war, also in dem Moment, wo wir das so zusammengenagelt haben, war uns überhaupt nicht klar, was daraus wird, was daraus passiert. Wir haben es schon mit einer Ernsthaftigkeit betrieben, aber die Folgewirkung war uns völlig unklar. Einer der wichtigen Sätze da drin war, der Computer ist nicht nur Spiel, Denk- und Werkzeug, sondern ein neues Medium. Und diese Einschätzung, die war uns wichtig. In den Räumen der Taz Berlin war es auch wieder bemerkenswert, dass wir die Räume nicht über einen Redakteur gekriegt haben, sondern über die Frau, die am Abo-Computer gesessen hat und die Wichtigkeit des Computers ganz anders begriffen hat als die Herren Redakteure damals oder heute. Auch heute ist es noch so, dass die Journalisten auf dem Kongress erhöhten Eindruck zahlen. Und ich habe das heute gegenüber 3 Journalisten so formuliert. Das ist ein Stück weit Schmerzensgeld dafür, dass wir ihnen, die in einem Medienberuf arbeiten, erklären müssen, was das Internet ist und warum dieses Medium für sie so wichtig ist und weshalb dies derartige Kongresse wie Sie hier, wie wir sie hier machen, für die Journalisten eigentlich Fortbildungspflichtveranstaltungen sind, damit sie überhaupt lernen, was los ist. Aber ich will doch hier nur einen 1,30 Beitrag für eine Nachrichtensendung machen. Ich bin doch nur Techniker. Das ist dann das praktische Bildungsniveau, mit dem man da konfrontiert ist. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Von der Zeitschrift her haben wir uns sehr streng bemüht, korrekt zu formulieren, denn wir wussten, wir hatten eine Menge Widersacher. Hacker waren ein Stück weit das inkriminierte Böse von vielen Ecken. So ein Stück weit macht es auch selber Spaß, in so einer ein bisschen dubiosen Rolle zu sein und lauter schräge Dinge zu machen, die eigentlich ansonsten gar nicht gehen. Und das war eine Gratwanderung, gerade in der Formulierung der Zeitschrift. Denn wir wussten, dass es seitens verschiedener gesellschaftlicher Kräfte, sei es große Konzerne oder staatliche Stellen, starke Bestrebungen gab, uns zu kriminalisieren. Nun, als Bildschirmtext losging, haben wir ja nun auch einige schräge Geschichten gemacht. Das war da also so 84, als das losging. Da haben wir uns gefragt, so mit den kleinen 256 Kilobyte Disketten zu Hause, als Massenspeicher wohlgemerkt. Ich habe auf 256 Kilobyte Disketten eine Filmdatenbank programmiert, als Massendatenspeicher. Also kann man sich heute kaum noch vorstellen. Da haben wir überlegt, was hat eigentlich die Bundespost bei Bildschirmtext für einen Massenspeicher und wie kann man den vollkriegen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeit, bei der Post einen Plattenüberlauf zu produzieren bei Bildschirmtext, indem man lauter neue Seiten mit viel Platz einrichtet? Und wir haben dann überlegt, wenn der CCC das macht, wir waren da inzwischen eben auch Teilnehmer, also Informationsanbieter, BTX ist ja eine Zweiklassenwelt mit Anbietern und Teilnehmern. Also da haben wir uns überlegt, dann müssen wir den und den Kopierbefehl nehmen. Und die juristische Begründung, die wir uns ausgedacht haben, war, im Bildschirmtext-Staatsvertrag steht drin, Bildschirmtext ist auch für Spiele gedacht. Und dann hatten wir die Überlegung, ei, dann machen wir einen Rekordversuch für das größte Labyrinthspiel der Welt. Und dann werden wir halt sehen, ab wie viel Ecken im Labyrinth dann die Festplatte überläuft. Dummerweise hat ein Freund in Berlin damals diese Überlegungen, diese tiefschürfenden Überlegungen zur Risikoabschätzung nicht mitgekriegt, sondern das einfach über ein Wochenende gemacht. Und dann war die Kiste erstmal, der Ulmer Bittkübel haben wir ihn genannt, erstmal platt. Die haben dann ein paar Funktionen, mit denen das ging, gesperrt. Der Typ kriegte fürchterlichen Ärger, denn er hat das in seiner Freizeit gemacht und beruflich hat er ausgerechnet bei dem Unternehmen, bei dem großen Konzern gearbeitet, der die Software für Bildschirmtext gemacht hat. Und daraufhin hat dann natürlich die Bundespost versucht, dafür zu sorgen, dass der sofort gekündigt wird, der Typ. Das konnte noch irgendwo abgewendet werden, aber es wäre eben besser gewesen, so nach dem Prinzip des Chaos Computer Club, wir machen keinen groben Unfug, sondern wir machen feinen Fug zu agieren. Also jetzt da sich ein Löchlein zu hacken, das einem eher wie ein Nest vorkommt als ein Gefängnisloch. Und diese Sache, Freiräume zu schaffen, war wichtig. Bildschirmtext war für uns ein deshalb wichtiges neues Medium, weil die Pläne von Bundespost und Bundesregierung ausgerichtet waren, das zu einem Millionending mit Teilnehmern. Also die haben den Hype gemacht, den das Internet später von alleine brachte, aber das für ein, sag ich mal, national kastriertes System. Mail nur im Inland und jede Postkarte von 1000 ASCII-Zeichen kostete 40 Pfennig. Also das ist, da müsste eigentlich so ziemlich jeder im Saal heutzutage, wenn schon nicht Millionär, aber doch also eher ein sechsstelliges als ein fünfstelliges Monatseinkommen haben, um seine Mailinglisten und den ganzen Krempel bezahlen zu können. Also an der Stelle war ganz klar der regulatorische Geldhahn angesetzt da. Die E-Mail, während wir so uns um Bildschirmtext gekümmerten, Schwachstellen aufdeckten, die Schwachstellen so formulierten in der Datenschleuder, dass die Juristen der Post sie nicht wegklagten. Wir haben das damals nur aus Vorsicht gemacht, weil wir die allgemeine Stimmung kannten. Innenminister Zimmermann, Postminister Schwarz-Schilling, die Leute, die einem die Moddings zu Hause abschraubten, die hatten in Hamburg, also die Sicherungsgruppe der Post, die hatte bei uns den Namen der Post-Gestapo, weil deren Auftreten war also wirklich irgendwie etwas sehr ruppig für unser Empfinden. Und naja, dann stellten wir fest, dass man eine E-Mail bei Bildschirmtext noch verändern kann, nachdem der Empfänger sie gelesen hat. Und das ist eine Sicherheitslücke, die sollte so nicht sein. Und da haben wir uns, also Steffen hat das geschickt ausgenutzt. Wenn Leute E-Mail nicht beantwortet haben, dann wurde der freundlich neutrale gelbe Schrift auf blauem Hintergrund geändert und der gleiche Brief blinkte bei ihm im Briefkasten rot auf grün. Im Extremfall ist das ein Wechselblinken, also indem man rot-grün auf grün-rot blinken lässt. Das ist das, was am meisten den Augen wehtut. So nach dem Motto, wenn der schon nicht antwortet, dann soll er möglichst deutlich optisch erinnert werden. Und das konnte man eben machen, nachdem der Empfänger die Mail kriegte. Weil die Definition über die frei definierbaren Sonderzeichen, das Blinken, also das Mehrphasenblinken bei Bildschirmtext, das ist das einzig Bemerkenswerte, was es hat. Das kann drei Phasen blinken. Also diese Definitionen lagen weiterhin beim Absender der E-Mail. Da hat die Bundespost einfach den Speicherplatz an Übertragung gespart und gemeint, nur ja, das ist dessen Farbgebung des Absenders, die ändert sich nicht. Da aber auch die frei definierbaren Zeichen drin waren, konnte man natürlich auch Texte ändern, Zahlen ändern und damit Preise und Konditionen ändern. Und die Bundespost, das ist gar kein Fehler, meinte sie. Wir hatten immer das Problem zu der Zeit, wenn wir was herausgefunden haben, dann hieß es zuerst, stimmt nicht. Und wenn wir es dann beweisen konnten, hieß es, das haben wir schon immer gewusst, daran wird gearbeitet. Und an der Stelle haben wir uns überlegt, dann müssen wir es jemand anders erklären, der gesellschaftlich hinreichend wichtig ist. Und das waren an der Stelle die alle Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte. Bei Bildschirmtext wurde die Anbieter genau kontrolliert, ob sie auch nichts Böses publizieren. Und wir waren da eben auch schon mal aufgefallen. Man konnte damals Schlagworte, also jetzt Suchmaschinen gab es ja alles noch nicht, Schlagworte mieten für eine Mark 50 pro Monat, konnte man sich als Informationsanbieter Chaos Computer Club eben eintragen lassen, bei Polizei meinetwegen. Und dann stand im Index von Bildschirmtext Schlagwort Polizei, Polizeipräsident Berlin, Polizei Baden-Württemberg, Chaos Computer Club irgendwie. Und dann ist es ja klar, dass da Leute draufklicken. Die Menschen sind ja neugierig. Und wo sind sie dann gelandet? Auf einer Informationsseite des CCC, auf dem erklärt wurde, wenn man wegen zu Schnellfahrens von einer Radarfalle erwischt wurde, sollte man gucken, ob die Radarfalle auch eine FTZ-Zulassung hat von der Post. Weil wenn die das nicht hat, dann gilt die Messung nicht. Das heißt, wir haben eine Meldung produziert, die in einem sachlich gebotenen Zusammenhang zu dem Schlagwort, unter dem es ist, stand. Weil man erfuhr ja auch was zu Polizei. Nun gab es aber viele kleine Polizisten, insbesondere einen in Baden-Württemberg, der sich über diese Meldung fürchterlich aufregte und dann ging es den Dienstgang. Der hat erstmal gesagt, diese Seite muss weg. Dann hat er erfahren, der Chaos Computer Club sitzt in Hamburg. Zuständige Kontrollbehörde ist der Landesbeauftragte für Datenschutz in Hamburg. Also erklärt er dem, diese Seite muss weg. Der prüft das und sagt, nö, muss nicht weg, ist alles okay. Insofern war der Chaos Computer Club bereits damals bei einigen Aufsichtsbehörden nicht unbekannt. Die wussten, das sind schon merkwürdige, schräge Leute. Und wir haben uns überlegt, denen müssen wir das erklären mit der E-Mail. Und dann haben wir uns überlegt, einfach so wieder die typische Nachtsitzung, hocken ein paar zusammen und man überlegt, wie erklärt man das solchen Leuten? Und dann meint einer, naja, zum einen müssen sie es juristisch begreifen, also Vertragsänderung, und zum anderen müssen sie es mit dem Bauch begreifen, also sie müssen irgendwo betroffen sein. Und so Steffen, es darf nicht zu viel Arbeit machen, weil er hatte die Technik an der Backe, das am Laufen zu kriegen. Ja, und dann haben wir uns folgenden Text überlegt. Liebe Datenschützer, wir werden Sie mit diesem Schreiben fernbeleidigen und bitten schon jetzt um Verzeihung. Wir werden den Inhalt dieser Nachricht ändern, nachdem Sie sie gelesen haben. Bitte rufen Sie uns zu diesem Zwecke an. Während des Telefonats nehmen wir die Änderung vor. Außerdem senden Sie uns bitte ein Stück Ihres letzten Datenschutzberichts. Die haben also im Laufe der Zeit angerufen, immer einen nach dem anderen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das Schreiben ist doch überhaupt nicht beleidigend. Wofür sollen wir Ihnen verzeihen da? Und wie wollen Sie die Nachricht ändern? Während der Zeit änderte Steffen die Hintergrunddefinition. Und so nach 3, 4 wusste man, das dauert ungefähr 5 Minuten. Dann ist diese Änderung auch über die ganzen BTX-Vermittlungsstellen bei ihm angekommen. Und dann, damals hieß das noch nicht so wie beim Browser heute, drücken Sie mal den Reload-Button. Also sowas Ähnliches, Neuaufrufen der Seite hieß das halt damals. Ja, und dann waren da ein paar Zeichen geändert. Hinter der 1 von ein Stück Datenschutzbericht waren drei Leerzeichen, die als frei definierbare Zeichen dann 3 Nullen waren. Und dann stand da drin 1000 Stück Datenschutzbericht. Und ob ein Beamter nun ein Stück verschickt oder 1000 Stück, den Unterschied merkt er, dass das vorher anders war. Außerdem war nur die erste Zeile geändert, auch wieder ein paar Buchstaben geändert. Und da stand nicht mehr, liebe Datenschützer, sondern liebe Dateischeißer. Und das war wieder so an der Schmerzgrenze eines Beamten, der dann nun überlegt, was, also der kann sagen, das darf nicht sein. Und er hat schon ein flaues Gefühl irgendwie gegenüber uns gehabt, was wir da eigentlich gemacht haben. Aber er hat sich eben bemüht zu verstehen. Und daraufhin kriegte die Bundespost auf einmal von einer völlig anderen Seite Druck. Nämlich von den Datenschutzbeauftragten, dass sie gefälligst dort an der Software nachzubessern hat. Uns erschien das damals schon wichtig, weil einfach ein Mailsystem, was man der breiten Bevölkerung aufoktroyieren will, das darf so ein Scheiß einfach nicht haben. Unser Problem war, von der ganzen Journalie-Meute hat damals so gut wie niemand etwas verstanden. Und diejenigen, die was verstanden hatten, die haben keine Chance gehabt, dafür auch nur eine Zeile in die Zeitung zu kriegen. Und das fanden wir irgendwie ziemlich frustrierend. Wir bemühen uns an einer irgendwie gesellschaftlich vorderen Entwicklungslinie, um nicht von Kampffront zu sprechen, und finden einfach kein Gehör. Naja, irgendwann stellt man dann auch fest, es gibt so diesen ganzen Gebührenkrempel bei Bildschirmtext. Damals bemühten sich die Verbraucherschützer noch, Leute vor Ausgaben zu schützen. Das heißt, klicken bei BTX hieß Knöpfchen drücken, und die 1 hieß, ja, ich will bestellen, und die 2 hieß, nein, ich möchte nicht bestellen. Und dann hat der Verbraucherschutz immerhin durchgesetzt, dass man 2 Knöpfchen drücken musste. Deshalb ist bei Bildschirmtext noch heute die Bestätigung 19 und die Ablehnung 2. Damit also wenigstens dieser Knopfdruck dem Verbraucher noch zugemutet wird. Heute ist das alles durchgängig durch Klicken ersetzt. Also jetzt so die Zustimmung, die Einwilligung in ein Geschäft da. Und auch bei den Spenden von 9,97 Mark kommen durchaus Summen zusammen. Wir haben da mal so hochgerechnet, das kann durchaus 10.000 Mark pro Stunde ergeben, auch wenn der Rechner relativ langsam ist. Also der Rechnerverbund. Und dann hatten wir wieder so dieses merkwürdige Erlebnis, dass wir uns über das Fernmeldetechnische Zentralamt, das FDZ, auseinandergesetzt haben. Und die haben doch auch BTX und die sind doch eigentlich für die Sicherheit in BTX zuständig. Was haben die in Darmstadt denn für ein Kennwort? Steffen und ich hockten zusammen, haben so eine Nacht durchgehackt irgendwie und frühs um 7 kam uns diese Frage. Und Steffen sagte, ach, vielleicht ihre eigene Telefonnummer. Erster Versuch, ein Treffer. Wir lagen bei Steffen einfach da nur 10 Minuten und haben gelacht, weil wir konnten es einfach nicht fassen. Dann haben wir gedacht, naja, es war 7:15, also jetzt ein unerwarteter Login-Versuch fällt nicht so richtig auf. Also, was machen wir jetzt mit dieser Information? Ausgerechnet die, die für Sicherheit zuständig sind, also ich meine, die sollten doch eigentlich mal anständig für ein CCC spenden. Auf Postmessen waren sowieso einige Sachen da sehr schräge. Man konnte bei den Löwe-Fernsehern mit der Fernbedienung irgendwie die Seite des CCC, die gebührenpflichtige Spendenseite, aufrufen und der jeweilige Stand hat dann 9,97 Mark an den CCC gespendet. Und wir hatten dann zu der damaligen Zeit, also jetzt mal im kleinen Rahmen ist das Spaß und im großen Rahmen ist das Böse. Die Grenze festzustellen ist schwierig, aber wir hatten schon das Problem, das auch so den Nachwuchshackern, den Kiddies, klar zu machen, dass also das zu missbrauchen keine gute Idee ist. Also jeder einmal drücken ist okay, aber wenn jetzt einer da irgendwie den ganzen Nachmittag das macht, den, also auch den Stress wollen wir nicht haben, weil das fällt auf uns zurück. Auch wenn damals einige Kiddies wirklich fantastische Ideen hatten. Einer hatte eine umgebaute Fernbedienung für diesen Fernseher in seiner Manteltasche mit der Infrarotleuchtdiode aus der Manteltasche und hat dann mit der Hand in der Tasche gestanden und dann für den CCC gespendet. Und das ist einfach, wir fanden das absolut faszinierend, aber wir hatten die doch letztlich für uns traurige Aufgabe, ihm klarzumachen, dass das ja ganz nett ist und volle Anerkennung, aber dass das nicht die Finanzierungsmethode des CCC ist, dass das einfach nicht sein kann. Irgendwie no hacks for money. Und genau das war auch das Problem beim FTZ, weil das Geld hätten wir schon gerne gehabt. Aber no hacks for money. Wenn man da eine Geldnummer durchzieht, dann muss man das öffentlich machen und auch sagen, dass man es nicht haben will. Entweder kriegt man es hinterher geschenkt oder man kriegt es nicht geschenkt, aber zumindest kassiert man dann keinen Stress als Betrüger. Und haben wir uns überlegt, wir machen uns auch noch strafbar, wenn wir auf den Knopf drücken, also wollten wir einen Abgeordneten haben, der immun ist. Na, wer fiel uns damals ein? Ein gewisser grüner Abgeordneter, Jurist namens Schilly. Und daraufhin sagten uns die anderen Grünen nur, das genehmigt er nie. Und die Einschätzung war wohl damals schon richtig. Jedenfalls haben wir dann uns überlegt, wir machen das selbst und sehen mal zu, dass wir eine Summe Geldes abzocken und das mit Pressebegleitung, das der Presse vorstellen. Und inzwischen war über eine Woche vergangen, während wir uns das überlegt hatten und dann zum Pressetermin geladen hatten. Und als wir es vorführen wollten, war das Kennwort geändert. Darauf waren wir also irgendwo sehr sauer, weil wir auch nicht wussten, wie die Information gewandert ist, ob irgendwer aus der Journalistenbranche da geplaudert hatte oder ob das einfach zufällig geändert wurde. Jedenfalls haben wir uns gesagt, sowas passiert uns nicht nochmal. Wenn sich nochmal so eine Chance ergibt, dann wird das Ding gnadenlos durchgezogen. Das nächste Opfer war ein Hamburger Kreditinstitut, dessen Zugangsdaten kriegten wir über einen Softwarefehler raus. Man konnte eine Seite, wenn man eine Seite mit der maximal zulässigen Anzahl von Zeichen, irgendwie 1296, ich weiß es nicht mehr genau, exakt so viel Zeichen eingab, dann kriegte man als Antwort vom System nicht die eingegebene Seite, sondern irgendwelche Zufallsdaten aus dem System. Und wenn man dann so abends so hockt dann und sich unterhält und zwischendurch einfach mal wieder ein paar Überlaufseiten erzeugen und gucken, was das System an Informationen ausspuckt, das war irgendwie wie Lotto spielen. Mal gucken, was das ist. Aha, hier bastelt Quelle an einem neuen Seitenlayout, das sind interne Seiten. Aha, hier passiert das. Und irgendwann hatten wir auch den Eindruck, das könnten Zugangsdaten sein. Ja, ausprobiert, wir waren drin als ein Hamburger Kreditinstitut. Ja, da haben wir dann das Ding durchgezogen. Ich habe so einen kleinen Handheld-Computer genommen. Da war ein Relaisausgang dran, den konnte man mit dem Basic-Befehl Motor on und Motor off ein- und ausschalten. Diese zwei Drähtchen habe ich an die Bildschirmtext-Tastatur gelötet für die Spendentaste. Und dann ein kleines Basic-Programm geschrieben mit dem richtigen Timing, dass das System auch schnell genug irgendwie antwortet. Und dann machte das Ding immer klack, 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 klack. Und das war 9,97 Mark. 9,97 Mark deshalb, weil man nimmt ja nicht die größte Summe, sondern das war 997, war noch eine Primzahl. Also die war uns irgendwie sympathisch. Die so ein gewisses Fable für Zahlen gibt es schon im CCC. Auch die Nummer von Bildschirmtext, das war ja ursprünglich 12 Knöpfe, alles Ziffern und Stern und Raute. Cursor links hieß Stern 26 Raute, Cursor rechts Stern 27 Raute und so weiter. Und die Leitseite, also das, was heute Stern CCC Raute, aber nicht mehr gepflegt ist, das hieß damals Stern 655321. Und auch diese Nummer haben wir mit Bedacht gewählt, weil das war die Häftlingsnummer aus Clockwork Orange. Also das sind so, also auch das sind solche merkwürdigen Dinge. Also auch damals hatten wir schon eine gewisse Vorliebe für Filme und Überlegungen, wie eigentlich sich die Gesellschaft da ändert. Ja, jedenfalls haben wir dann dieses Apparätchen laufen lassen über Nacht. Am nächsten Morgen waren es über 100.000 Mark. Da hat Steffen das Ding ausgeschaltet. Und am Abend hatten wir das ZDF in der Hütte. Und die nächsten Tage gehörten uns die Schlagzeilen mit der Geschichte. Es war nur nicht direkt elektronischer Bankraub, sondern es war ja durch Nutzung einer fremden Kennung Spendenseiten aufrufen. Aber das Opfer war ein Kreditinstitut und damit hatte das im Unterschied zu E-Mail hinreichend Nachrichtenwert. Und wir hatten die ganze Journalistenmeute in der Hütte und waren mit Problemen konfrontiert, die wir vorher noch überhaupt nicht kannten. Wir hatten auf einmal mit Medienmanagement zu tun. Und das Problem, dass wir genau uns überlegen mussten, was sagen wir, wie sagen wir es, und ist ja alles nicht ganz trivial. Dass am gleichen Tag Schwarzschilling Geburtstag hatte, das war nur ein Zufall gewesen, davon wussten wir nichts. Und dass ausgerechnet der Konzern der Bildschirmtextsoftware in die skandinavischen Länder verkaufen wollte, eine Verkaufsmesse in Amsterdam hatte, wussten wir auch nicht. Also die Leute sind an dem Stand von IBM vorbeigekommen und haben die Leute am Stand einfach ausgelacht. Das ist, da haben wir auch im das sind Dinge, die wir im Nachhinein erst gehört haben, und da haben wir auch erstmal so geschluckt, dass uns diese Dimensionen unseres Handelns überhaupt nicht klar gewesen sind. Das war dann auch bei, also jetzt so viel in Anführungsstrichen nur zur Episode Bildschirmtext. Diese Konfrontation mit der Macht erlebten wir auch an anderen Stellen, nämlich als damals so aus meiner Sicht damals bereits die Kiddies, also meinetwegen Andi Müller-Magun, ist eigentlich schon die Generation 3, Steffen vielleicht die Generation 2, Steffen ist, ich bin Jahrgang 51, Steffen ist Jahrgang 61 und Andi ist nochmal so knapp 10 Jahre jünger, und wir sind gegenwärtig so am Überlegen, ob nicht da schon wieder die nächste Generation Pressesprecher nachwachsen muss, damit im Unterschied zu anderen Institutionen einfach da die Jugend nachwächst und ihre eigenen Sachen macht. Und also jetzt so, das was ich erzähle, ist dann der Platz für die Exotik aus der Steinzeit, aus der Bitsteinzeit da. Die damalige Zeit, so um 85 herum, was uns ein Stück weit auch beschäftigen wird mit dem Film 23, haben sich etliche Kiddies mit C64ern in die Großrechner der Welt reingehackt, was damals nun mal so Großrechner sind. Und bereits eine Microvex, die war also jetzt die mal über die Ferne von einem C64 benutzen zu können, das war ein großer Stolz. Und es hat sich damals keiner vorstellen können, dass ein derartiges Teil in den Clubräumen des CCC als alten Teil rumsteht und seinen Strom noch frisst. Da haben sich dann einige meinetwegen richtig so mit nach Frankreich reingewählt und einen Rechner einer französischen Zementfabrik zum Durchschalten in alle Welt benutzt. Ich habe mir damals nichts dabei gedacht, weil Rechner einer Zementfabrik, was soll das schon Schlimmes sein? Ich hatte nun nicht zu Ende gedacht, denn ein Rechner einer Zementfabrik hat nur dann Sinn gemacht, wenn die eben ganz besonderen Beton hergestellt haben. Meinetwegen für Atombunker oder Atomkraftwerke. Das sind Bauwerke, die werden nicht wie Plattenbauten aus einzelnen Platten zusammengemacht, sondern das ist Beton aus einem Guss um möglichst bombenfest zu sein, beziehungsweise beim Atomkraftwerk eben, damit das Ding, auch wenn es mal explodiert, möglichst wenig explodiert. Also da sind die gleichen technischen Formeln. Dafür braucht man Rechner und dafür braucht eine Zementfabrik Rechner. Das heißt, eine ganze Masse von Kiddies, die damals eben diesen Computer nutzte, so frisch, fromm, fröhlich, frei, wusste gar nicht, dass sie damit ein Stück weit auch im Herzen der Bestie Frankreichs gelandet war. Bei anderen Rechnern hörte ich dann nur so, naja, Gallium-Arsenid-Forschung, Halbleitergeschichten, also lauter interessantes Zeug aus der technologischen Hightech-Ecke. Ja, und dann gab es da auch noch so den Schüler, der seinen Gemeinschaftskundelehrer in Hamburg geärgert hat. Also der Lehrer wollte immer so möglichst die tagesaktuellen Meldungen wissen. Und damals stand das Redaktionssystem der Washington Post weit offen. Also man konnte mit Redakteursrechten dort auch irgendwie an Artikeln basteln. Nicht nur einfach die Entwürfe lesen, die am nächsten Tag in der Zeitung standen. Und es ist dann für irgendeinen Gemeinschaftskundelehrer schon irgendwie ein hartes Ding, wenn einer seiner Schüler im Unterricht schon die Washington Post von morgen gelesen hat, die noch nicht gedruckt existiert. Dann fragt sich so ein Lehrer schon ein Stück weit, also wie das denn da funktionieren kann. Und das macht natürlich den Kiddies einen Heidenspaß, einfach auf der Ebene mit Information zu spielen, nicht sie zu verwerten. Das ist ja schon ein heikles Ding, wenn man sich im Redaktionssystem einer Zeitung irgendwie rumwuselt. Weil die Sachen, die man da anrichten könnte, also jetzt so meinetwegen die Todesmeldung über den Bundeskanzler auf die Schlagzeile setzen, also man kann auch subtilere Geschichten machen, aber es ist also zumindest sind das ziemlich heikle Sachen und da kann man nur sagen, einfach also im Zweifel sollte man nicht jeden Scheiß machen, denn das, was da passieren, an Auswirkungen passieren kann, das kann man nicht unbedingt überschauen. Das waren so die Zeiten des, sage ich mal, jungen, unschuldigen Hackens. Dass es dabei auch ein Stück weit zu Kennungsmissbrauch gekommen ist. Also jetzt so meinetwegen die NUI, die Network User Identification, das ist völlig normal. Und unsere Sprachregelung dazu war, wir müssen ja als Club auch zu sowas Stellung beziehen und können nicht einfach das Handeln der Kiddies da als kriminell brandmarken und wir können es auch nicht einfach billigen. Also war unsere Argumentation, die Industrie fördert damit die Fortbildung der deutschen Jugend. Und das haben dann einige Konzerne, also die NUI von Coca-Cola, die war damals auch durchaus beliebt und hat größere Summen. Aber mich hat es auch einmal erwischt. Also auf einem Kongress brauchten wir auch zum Vorführen unsere NUIs. Auf dem ersten Kongress 1985 hatten wir einen Großbildprojektor und an den angeschlossen war ein Monitorsignal von einem 80-Zeichen-Monitor. Da waren wir schon sehr stolz, dass das 80-Zeichen-Darstellungen waren. Und gekommen ist das über einen 300-Bit-pro-Sekunde Akustikkoppler, Selbstbau. Und der war wiederum aus rechtlichen Gründen auf dem Feuerwehrtelefon mit Kurbel. Weil wir konnten uns keine Nebenstellenanlage für den Kongress leisten und wir mussten eine Nebenstellenanlage einfach haben. Also hatten wir die von der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg. Und die hatte einfach noch Kurbeltelefone. Und von daher können wir sagen, auch auf den Kurbeltelefonen funktioniert ein Akustikkoppler. Die Postler, die damals auf unseren Kongress gekommen sind, haben das mit großem Erstaunen bemerkt, weil, naja, heute 2-Megabit-Anbindung hier, das sind Dimensionen, die haben wir uns damals nicht träumen lassen, obwohl wir auch unsere Visionen hatten von dem, was sich entwickelt. Die E-Mail-Adresse, die heute so gut wie jeder hat, die relativ leicht zu kriegen ist und flexibel ist. Das war damals unsere Vorstellung. Und heute ist eine ganze Menge von den Ideen einfach verwirklicht. Aber die Kämpfe, die es bedeutet hat, dahin zu kommen, also jetzt so die Ehrungen wegen Hausdurchsuchungen, wegen Selbstbaumodems und so einem Krempel, das liegt heute irgendwie zurück wie das Mittelalter auf einer anderen Ebene. Weil es so schwierig war, an Modems zu kommen, haben wir auch ein Selbstbaumodem als Chaos Computer Club entwickelt, das sogenannte Datenklo. Und das hatte zwei Optionen, entweder direkt an die Leitung ran, das war damals streng verboten, also Fernmeldeanlagengesetz, Paragraph 15 Absatz 1, Höchststrafe 5 Jahre Gefängnis, wenn man irgendwie in die Einrichtungen da eingreift und Fernmeldeanlagen errichtet und betreibt, ohne genehmigt zu sein. Und das war strenger bestraft als das fahrlässige Auslösen einer atomaren Explosion. Das ist so irgendwo immer mein Vergleichsbeispiel dafür gewesen. Und also haben wir dann Bausatz gemacht, und dann das Problem beim Bausatz ist immer das Gehäuse. Die Bildschirmtextmodems hatten wunderschönes Gehäuse, schon mit Aussparungen und Schnapp-In-Gehäuse mit einer versiegelbaren Plombe. Die konnte man zwar mit einer Büroklammer aufkriegen, also das hat die Bundespost dann auch sehr genervt, weil die Kennung drin war, aber als Gehäuse waren sie einfach praktisch. Davon hatten wir erstmal einige geordert, und dann war das Problem, wenn man Akustikkoppler baut, wie schließt man den ans Telefon an? Und da hatte dann wieder einer dieser Bastler die geniale Idee, man geht in den Baumarkt, in die Sanitärabteilung mit dem Telefonhörer in der Hand und guckt nach, welche der Gummidichtungen dort über einen Telefonhörer passen. Und das ist dann der Telefonhörer, damals Standardmodell, hat eben ziemlich den gleichen Durchmesser wie der Porzellanknubbel hinten am Klo, wo das Frischwasser reinkommt. Und dann nahm man dieses Teil, machte einen Lautsprecher rein als Lautsprecher, einen Lautsprecher als Mikrofon, also zwei Teile davon, schloss das an den restlichen Bausatz an und fertig war das Datenklo. Das war dann dafür der Name. Und weil der Name eben auch 8 Buchstaben hatte, hatte ich meine NUI auf einem der Kongresse. Das war die NUI Datenklo. Und dazu das Kennwort weiß ich heute noch, Z8VA8V. Und nach dem Kongress ist also dieses Kennwort dann durch die Hackerkreise Hannovers irgendwie gewandert. Die haben damit wie wild durch die Gegend gehackt. Endlich mal eine NUI. Jetzt haben wir Wow gehackt, so auf der Ebene. Und ein Freund in Hannover hat dann die Notbremse gezogen, der Bildzeitung das erklärt. Und dann stand meine NUI mit Kennwort in der Bildzeitung Hannover. Ich war in Hamburg absolut aufgeregt und aufgelöst, telefoniere dann mit Düsseldorf, wo die Datex-P-Stelle war, und erkläre ihnen, dass sie sofort mein Kennwort ändern müssen oder die NUI sperren. Der kam dann eine längere Zeit jeden Monat vorbei und holte sich von mir 100 Mark so in Ratenzahlung dafür halt ab. Das sind dann auch irgendwie, sag ich mal, wenn man sich solche Dinge solche Dinge macht wie Chaos Computer Club, dann sind das, sage ich mal, die Risiken und Nebenwirkungen, mit denen man einfach leben muss, die man nur versuchen kann zu vermeiden. Aber was wir auch hatten, das waren die ganzen Protokolle, weil wir wollten ja wissen, wie die Gebühren zustande gekommen sind, und da kriegten wir dann zumindest die Anwahlnummern der Rechner. Und aufgrund der Verbindungszeiten konnten wir dann schon sagen, ach, den Rechner kennen wir nicht. Der muss also auch auf sein. Also auch auf der Ebene enthielt diese Liste, auch wenn sie 2 Mark pro Blatt A4 gekostet hat, einfach, das sind dann die zusätzlichen Gebühren, die bei sowas aufkommen, auch wieder für uns eine Reihe interessanter Informationen. Also das mal so als ein paar auch Nebenwirkungen von solchen Aktionen, wie es ein Kongress sein kann. Wir bemühen uns, diese Veranstaltung selbst organisiert durchzuführen. Von daher gibt es hier relativ wenig auch von irgendwie dem Kongress üblichen Begleitpersonal. Und diese Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer hat uns über viele Jahre begleitet und zu guten, angenehmen Kongressen geführt. Dieses Jahr haben wir einen Stück weit einen Sprung ins kalte Wasser gemacht und das Ganze in einer großen Atmosphäre. Nicht mehr so die vielleicht 300 bis 600 Leute, die man noch so bundesweit kennt, sondern ein großes Gebäude und viele Menschen, die man nicht kennt. Und die Institution der Chaosengel tauchte dann auch bei uns die Frage auf, welche Security-Probleme werden hier auftreten. Naja, zumindest kam dann der Vorschlag, diese Abteilung, die könnte man dann ja die Schutzengel nennen. Und also das ist eine merkwürdige Wachstum. Der CCC ist immer noch ehrenamtlich, das heißt, der ganze Kram, der gemacht wird, wird ohne hauptamtliche Mitarbeiter gemacht. Und das ist auf Dauer irgendwann auch nicht mehr tragbar. Wir sind ein Stück weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Vor ein paar Tagen tauchte in der Zeitung die Beilage auf einer Rucksackkollektion mit dem Namen Hacker. Da gibt es dann das Modell Spam, dann gibt es, also das Modell DAO gibt es leider nicht, aber einer der Rucksäcke hat unten so als Verschlussklammer einen DB25-Stecker. Und da steht man dann irgendwo erstmal davor und schaut so ein Teil irgendwie fassungslos an. Weil so 85 herum wurde uns prophezeit, hört auf, den Begriff Hacker zu verwenden, der ist verbrannt, das sind die Bösen. Wir haben uns damals schon überlegt, also ein Stück weit ist da was dran, und haben den Begriff Datenreisende entwickelt, um einen anderen Aspekt auch in die Begrifflichkeit reinzubringen. Auf einer anderen Ebene waren einige beim Club auch immer noch etwas politischer, und Teile vom Club haben 1985 für die erste Fraktion der Grünen Beratung für die Einführung von Computern im Bundestag durchgeführt. Das war für alle Beteiligten ein höchst anstrengendes und lehrreiche Veranstaltung. Wir haben festgestellt, dass Bonn tatsächlich so tödlich grau und die Verwaltung so zäh ist und die Fraktion der Grünen, die war einfach eine absolute Katastrophe. Am Brett der schwarzen Grünen wurde ein Zettel von den Gewerkschaftern hingehängt. Redet nicht mit denen vom CCC, das sind die Alternativen von IBM, das sind die Bösen, die wollen hier nur Computer einführen. Die Grünen haben dann auch konsequent auf die halbe Million Steuergelder verzichtet, die für die Ausstattung der Abgeordnetenbüros mit Computern vorgesehen waren. Das heißt, die haben auf die halbe Million verzichtet, aber nicht nur darauf verzichtet, sondern auch darauf verzichtet, unser Konzept umzusetzen. Denn wir wollten auch Computer in den jeweiligen Wahlkreisen haben und wir wollten ein Mailbox-System, wo, also jetzt mal moderner formuliert, UUCP Sprachversion Made in Germany vielleicht, wo dann von Bonn aus jede Nacht die ganzen Landtags, die ganzen Büros vor Ort angerufen werden, weil ein Anruf von Bonn kostet nichts. Und damit wäre eine gebührenneutrale Vernetzung der Grünen möglich gewesen. Das Konzept wurde abgelehnt. Das sind einige der Nasen, die damals das abgelehnt haben, sind heute, die Nasen sehe ich noch heute, so wenn ich mir da die Abteilung Grüne in der Politik von Nordrhein-Westfalen anschaue. Aber das jetzt nur so als ein Punkt, weshalb ich bezogen auf die Politik relativ skeptisch bin. Die SPD hat damals noch weniger begriffen. Die FDP hat sich nur mit Bildschirmtext fast nur mit Bildschirmtext beschäftigt. Nur die CDU hat es begriffen. Die hatte bereits 1985 in Bonn ein funktionierendes WAN-Netz. Einfach die Computer, das war da so das amerikanische Franchise-Verfahren in der Politik, ist da noch etwas härter drauf. Da wird zu Wahlkampfzeiten einfach ein komplettes Wahlkampfbüro mit Leuten und Sternpunkt Stern gemietet. Und da stehen dann die, standen bereits damals, 85, die Computer mit Vernetzung drin. Und da wurden dann Mailings und die interne Kommunikation eben gemanagt. Das hat die CDU in Amerika beobachtet und daraufhin hat sie sich das Zeug halt auch gekauft und in Bonn installiert. Also die wussten, was sie taten und mit denen konnten wir, abgesehen von anderen Differenzen, einfach relativ locker über das Thema, auch über Sicherheitsprobleme und reden. Das ist, das hat ein Stück weit unsere Perspektive verändert, weil einige ökologische und auch gesundheitliche Aspekte bezogen auf Computer, die waren uns bei den Grünen sympathisch, aber also jetzt so von daher das Grasfaserkabel, das wäre eigentlich die Ideallösung gewesen und der öko-verkleidete Monitor oder so, aber es hat nicht sollen sein. Will damit nur sagen, dass wir uns bereits in der Frühzeit auch um politische Wirkungen gekümmert haben. Als dann das Wirtschaftskriminalitätsgesetz zur Sprache kam, haben wir uns auch dort darum gekümmert, dass die Kriminalisierung, die wir für unerwünscht hielten, so weit als möglich nicht drin war. Wir haben auch den CCC irgendwann als eingetragenen Verein gegründet, um irgendwelchen Bedrohungen durch Erklärung zur kriminellen Vereinigung zu entgegnen. Das hat im CCC zu einer Spaltung, ist nicht ganz der richtige Begriff, aber zu einer Ausdifferenzierung geführt. Es gibt einige, die finden sich weiterhin als die Angehörige des CCC ohne E.V., eine galaktische Vereinigung ohne feste Strukturen. Es gibt andere, die fühlen sich als Mitglied des eingetragenen Vereins deutscher Natur. Und es gibt einige, zu denen ich mich zähle, wo ich meine, es ist möglich, auch beides zu verbinden. Die Zeiten waren damals eben noch ähnlich wie in der DDR, böse gesagt. Das Postrecht war das einzige Rechtssystem, wo alles verboten war, was nicht ausdrücklich erlaubt war. Ansonsten gilt das Rechtsprinzip, es ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Das heißt, selbst wenn man mit einer Taschenlampe morste, war das tendenziell ein Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz, weil man errichtete und betrieb damit eine Kommunikationsanlage. Und naja, also irgendwie, das ist genauso wie die Zeitschrift TAP in einer Nummer irgendwie beschrieben hat, Blueboxing mit dem Klavier. Da waren dann die Noten vom Klavier, welche Taste welche Frequenz erzeugt und wie lange man da drauf drücken muss und so abgedruckt. Also es ist schlecht transportabel und auch vom Timing her schwierig zu machen, aber prinzipiell geht's. Also von daher, wenn man mit dem Telefon die Welttöne, die Mehrfrequenz, mit dem Klavier die Welttöne fürs Telefon erzeugen kann, bräuchte eigentlich auch ein Klavier eine FDZ-Zulassung. Das war also so unsere Überlegung. Und mit dieser Mischung von Spott und Ernst sind wir einfach mit den Problemen umgegangen und haben, eigentlich schon letztlich selbst angeschlossen, was wir wollten, und rumgebastelt. Das ist bei Steffen hatte ich noch den persönlichen Vorteil, einfach zu sehen, dass er in Hamburg bei der Freiwilligen Feuerwehr dafür zuständig war. Zum nächsten Telefonanschlusskasten zu gehen, dort die Feuerwehrnebenstellenanlage draufzuklemmen und die Abrechnung der so entstandenen irgendwann später von der Feuerwehr mit dem Anschlussinhaber gemacht. Und wenn man diese technische Qualifikation hat und das, wenn es brennt, darf, und wenn man dann irgendwie einen Strafbefehl kriegt, weil man in seiner Wohnung die Telefondosen geht, dann also kann man diesen ganzen Krempel einfach nicht mehr ernst nehmen. Diese, egal wie juristisch fundiert es ist. Auf der anderen Seite war bereits damals die Abzeichnung auf der Ebene der Wirtschaft, dass das Kommunikationsmonopol bricht. Es war nur für viele Politiker nicht greifbar. Menschen in der Wirtschaft haben das schon eher begriffen. Und dann gab es eben auch noch Pioniere, wie den Günther Neuer, der das Geonet-Mailbox-System gegründet hatte, und sein Sohn Christian. Die haben damals ein Mailbox-System als Multi-User-System auf einem Z80 programmiert. Und das ist schon eine... Also man kann sagen, das tut weh oder das ist eine echte Leistung. Und bei mir überwiegt einfach, das ist eine echte Leistung, so ein Ding gebacken kriegt zu haben. Multi-User-System für Mailbox in Echtzeit mit Chatmöglichkeit auf dem Z80. Und damals waren die Kisten noch deutlich langsamer. Also das heißt, das musste man mit einem 4 MHz Z80. Und Steffen und ich waren damals. Begegnung. Der Verein wurde gegründet und der Verein hat letztlich auf die Bundespost mit einer initial zerstörende Wirkung gehabt, wie die Bürgerrechtsbewegung der DDR auf die ganze DDR. Denn der juristische Hintergrund heißt, das bürgerliche Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit, also einfach einen Verein zu einem Zweck bilden zu dürfen, ist ein unmittelbares Grundrecht. Wohingegen das Fernmeldeanlagengesetz, das ist ein Gesetz wie einfach das Streichholzgesetz oder sowas. Es hat zwar eine andere Wichtigkeit, aber es ist einfach nur ein Gesetz. Und das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit, das kann man wahrnehmen. Und wenn man dann einen Verein gründet zur Förderung der Telekommunikation, dann müssen die Vereinsmitglieder auch Telekommunikation betreiben können dürfen, weil das ist ja der Vereinszweck, auch ohne, dass sie eine Erlaubnis des Bundespostministers haben. Das ist eine saubere, solide Konstruktion. Das neue Forum in der DDR hat sich auf einer ähnlichen Art und Weise, allerdings nicht gegen nur einen Postminister, sondern gleich gegen einen ganzen Staat gegründet und gesagt, seht her, wir sind ja gar nicht gegen diesen Staat, aber wir machen halt hier auch unser Ding. Diese Vereinsgründung führte dann dazu, dass man auf einer soliden gesetzlichen Basis Mitglieder für das Mailbox-System unter den Industrie- und Gewerbe holen konnte, was dann Leue gemacht hat. Und dass er dann eben auch sein Date bei Schwarzschilling hatte und mit ihm einfach in Ruhe schon mal so Klartext reden konnte über die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sowieso einfach kommen werden und denen sich die Bundespost zu stellen hat, ob sie will oder nicht. Und notfalls lässt man sich dann noch ein paar andere Ideen einfallen, wenn man nicht eine lockere Form der Zusammenarbeit irgendwo findet. Das war für uns auch ein Stück weit Erfahrung im Umgang mit Macht, wie man mit solchen Strukturen locker und ohne Stress oder jedenfalls stressfreier, als wir es gemacht hatten, umgehen konnte. Und auch das ist ein Stück weit soziale Erkenntnis in diesem merkwürdigen Lernprozess. Der NASA-Hack, so nannten wir das aus unserer Sicht, und der KGB-Hack, das war die Fraktion ist der, also jetzt die Gruppe der Hannoveraner, was mich damals sehr getroffen hat, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass irgendwer in unserem Kreise für Geld hackt, hingen zusammen, weil einiges an Informationen, der kennt den und auf einmal schwupps über sechs Ecken sind dann Informationen doch wieder irgendwo zusammen. Das waren schon Dinge, wo wir auch im Hintergrund ziemliches Bauchgrimmen hatten, weil wir hatten bei diesen ganzen Geschichten keinen Bock, dass es zum ersten wirklich großen Hackerprozess in Deutschland kommt. Es gab damals das EMBL, Europäische Mikrobiologische Laboratorium in Heidelberg. Dort hatte ein unbedachter Mitarbeiter in einer Newsgroup von damals ein paar Klarnamen vom Chaos Computer Club in Verbindung mit Hackereien genannt und dazu geschrieben, die gehören mal ordentlich verprügelt. Und als wir von dieser Meldung erfuhren, gingen bei uns die Alarmglocken an und wir haben uns ausgerechnet, wenn das irgendwo da in einer Newsgroup steht, dann wird es vielleicht noch 4 Wochen, vielleicht noch 8 Wochen, aber eher kaum länger dauern, bis der erste Journalist darüber stolpert und dann eine Geschichte macht. Und dann haben die Kiddies, die da drin verwickelt sind, einfach ernsthaften Stress an der Backe. Und da muss man gucken, wie man jetzt Schaden vermindern kann und das Ganze möglichst friedlich über die Bühne kriegen kann. Zu den Zeiten des Kalten Krieges hatten wir auch keinen Bock, jetzt irgendwie zu sagen, oh, das US-Militär ist so blöd, die Wechsel, die sie am Milnet haben,
nicht mit System Manager dem Auslieferungspasswort zu schützen, sondern das Ding doch wenigstens mal zu ändern. Da hatten wir einfach keinen Bock, das in die Presse zu bringen, weil das hätte noch mehr Stress gegeben. Und von daher haben wir uns überlegt, wie mildern wir die Meldung möglichst ab. Das hieß dann an der Stelle NASA. NASA ist geil, NASA ist eine zivile Einrichtung und die NASA ist gesetzlich verpflichtet, keine militärisch geheimen Informationen auf ihren Rechnern zu haben. Die Kiddies hatten damals ein wunderhübsches trojanisches Pferd programmiert, das irgendwie sich, also einen, inzwischen kann man es ja laut sagen, einen vom amerikanischen Geheimdienst eingebauten Fehler im Betriebssystem ausnutzten. Der Fehler war so, dass nach einem Dateizugriff kam die Fehlermeldung, du darfst diese Datei nicht anfassen. Und wenn man diese Fehlermeldung ignoriert hat, dann konnte man die Datei anfassen. Eine derartige Eigenschaft in einem Betriebssystem ist sehr merkwürdig, wenn sie beim Debuggen nicht auffällt. Von daher hatten wir damals den Verdacht, dass das gebaut war, um irgendwie in den Ostblock verkaufte Rechner vom Westen her noch absaugen zu können. Aber wir haben den Verdacht nicht laut gesagt, weil wir keine Beweise hatten und uns den Stress öffentlich nicht auch noch antun wollten. Zumindest mit diesem trojanischen Pferd wurde dann ein Rechner nach dem anderen aufgemacht, weil ein System Manager betreut ja das auf dem Rechner und die damals beteiligten Kiddies hatten auch den Ehrgeiz in die Crème de la Crème der internationalen Hackerszene, also mit so das größte trojanische Pferd und irgendwie jetzt die, wir wollen möglichst eine vierstellige Anzahl von Rechnern aufmachen, also 1985 gab es halt noch nicht so viele Rechner, das waren dann irgendwie, was weiß ich, dann 150 oder sowas, die sie dann auf hatten. Das trojanische Pferd hat das Betriebssystem geändert und die ersten 8 Zeichen des des üblicherweise verschlüsselt abgelegten Kennworts in 8 freie Bytes zu jedem Usersatz unverschlüsselt, nur ein bisschen XOR drüber, abgelegt. Und das trojanische Pferd schaut dann, hallo Rechner, bist du schon gehackt? Wenn ja, dann wieder die Keyword-Datei absaugen und jeder, der sich neu einloggt, nachdem dieses Pferdchen drin ist, hat eben sein Keyword im Klartext hinterlassen und da kam dann in kurzer Zeit eine gigantische Kennwortliste raus. Und diese Kennwortliste war dann auch noch zudem interessant, weil sie war Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Also, wenn man da, also da wurde mir auch ganz anders. Weil nachdem ich da so ein paar Seiten gelesen habe, so statistische Auswertung, wer verwendet, welches Land verwendet welches Passwort wie häufig, also da habe ich gedacht, es gibt nur noch eine Möglichkeit, mir dieses Wissen wieder zu nehmen, indem man mir den Kopf abschlägt. Das heißt, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es also durchaus Wissen geben kann, was also ungesund sein kann unter gewissen Umständen. Und wir haben uns an der Stelle, um einfach Ruhe in die Sache zu kriegen, ans Innenministerium gewandt und den von der Geschichte ohne Namensnennung der Beteiligten berichtet, damit die, bitteschön, die Amis informieren, damit die Amis das nicht aus der Zeitung lesen. Weil wenn die in der Zeitung lesen, deutsche Hacker knacken viele Computer von Amis, dann finden die das überhaupt nicht gut. Und dann gibt es erst recht Stress. Das war unser Anliegen. Das Problem war, das hat alles nicht so funktioniert. Da ist dann irgendwie, ruft dann ein amerikanischer Staatsmitarbeiter bei NASA an. Wir haben uns das hinterher vorgestellt, was da schiefgelaufen ist. Hallo, hier CIA, hier NASA, was wollen Sie denn? Ja, Ihr System ist gehackt worden. Sie müssen da mal irgendwas dran tun. Ja, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, wir haben das so gehört. Das geht nicht. Das gibt einfach, derartige Kommunikationswege sind viel zu kompliziert und da gibt es viel zu viele Befindlichkeiten und Kulturen. Umgekehrt waren auch so die Hacker-Kiddies so irgendwie, die haben Dinge angestellt, da wurde uns nur schlecht. Also die Überlegung war, um zu beweisen, dass wir wirklich Macht über das System haben, könnte man doch einfach mal den Festplatteninhalt von Castor und Pollux austauschen. Also das waren so die beiden Großrechner so von NASA. Oder meinetwegen NASA-Daten gegen die ESA-Daten austauschen. Einfach mal so einen Kopierjob laufen lassen. Und wir haben da nur gemeint, um Himmels Willen, wenn ihr auch sowas nur anfangt zu machen, dann ist die nächste Challenger, die geht dann auf unser Konto. Einfach, das passiert dann im öffentlichen Bewusstsein. Also man muss, dieser Satz, Mülle nicht in Daten anderer Leute, bezieht sich auch auf sowas. Da muss man höllisch aufpassen. Und in dem Moment, wo man irgendwo Zugriff hat, hat man eine fürchterliche Verantwortung an der Backe. Und da muss man erstmal drüber nachdenken, bevor man irgendwelche weiteren Knöpfchen drückt. Naja, zumindest so dieser Teil von unserer Meute, da kam dann der aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Club auf, der wurde relativ friedlich abgewickelt. Steffen hat dann nochmal den Genuss eines französischen Gefängnisses gehabt. Er war eingeladen nach Paris zu einer Sicherheitsveranstaltung von Bankenvertretern in Frankreich und ein Vertreter des Innenministeriums sollte dort auch sprechen. Aber bereits auf dem Flughafen wurde er verhaftet und mehrere Wochen da festgehalten. Und das war schon alles nicht so ganz nett. Wobei die Franzosen waren auf Steffen auch noch besonders sauer, weil vorher hatten sie Hausdurchsuchung bei uns gemacht im Zusammenhang zu diesen NASA-Hack-Geschichten. Und ich war noch so relativ freundlich zu den Beamten und habe denen auch noch einen Kaffee gekocht bei der Durchsuchung und so. Steffen war da irgendwie etwas härter drauf. Ja, bei ihm mussten die Beamten inklusive, also BKA und Franzosen, vor der Tür erstmal eine Reihe bilden. Und er hat sich von denen allen den Ausweis zeigen lassen. Das fanden die Franzosen vollkommen unverständlich, dass man bei jemandem, wo eine Hausdurchsuchung ist, erstmal den Ausweis zeigen muss. Dann stellte Steffen in seiner Feuerwehrart auch noch fest, einer der Ausweise war abgelaufen. Und so, wie man das bei der Feuerwehr dann lernt, was machen wir mit Ihnen? Ach, stellen Sie sich erstmal hinten an. Und dann stand er wieder so als Letztes und was war mit Ihnen so vor der Tür? Und dann sagt Steffen, schaut nochmal auf den Ausweis und sagt, ach, kommen Sie rein. Und wenn man bei einer Hausdurchsuchung als Beschuldigter gleich als Erstes einfach mal so die sozialen Fronten verkehrt, und im Übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie auf meinem Klo bitte nur im Sitzen. Das ist einfach, also jetzt damit geht man bestimmte Machtstrukturen auf einer sehr subtilen Ebene an. Und dann hat der deutsche Staatsanwalt die Küche von Steffen gesehen damals und hielt das alles für eine kommunistische Verschwörung. Denn über der Spüle, also jetzt so dem Ort, wo man mit einfach nicht den beliebtesten Tätigkeiten konfrontiert ist, dreckige Geschirr zu spülen, hing ein Plakat von Erich Honecker. Das war natürlich aus unserer Sicht völlig klar Satire auf diese Art von Zwangsarbeit in Arbeit, zu der man einfach gezwungen ist, sie zu tun, wie spülen. Auf der anderen Seite studierten die Franzosen sein Bücherregal. Und da stand auch Adolf Hitler, mein Kampf. Von daher war für die französischen Beamten bei der gleichen Hausdurchsuchung Steffen ein Faschist. Und es ist einfach notwendig, derartige Erfahrungen auch mit der Staatsgewalt erlebt zu haben, um zu begreifen, dass manche Denkmuster wirklich so einfach sind und man da nicht zu viel erwarten soll von dem, was da eigentlich, was da alles passiert. So viel, ich habe eh jetzt schon fürchterlich überzogen, wenn ich sehe, ich weiß noch nicht, wann es knallt. Ja, 18 Uhr ist. Also, um da mal in einem Staccato etwas mehr auf die Jetztzeit zu kommen, die Jahre des Clubs sind auf der einen Seite für mich mit einer bedauerlichen Verringerung der Erscheinungsweise der Datenschleuder einhergegangen. Sie erscheint jetzt zum gesetzlich vorgeschriebenen Minimum. Das heißt, einmal im Quartal, und das heißt, dass einmal im Quartal erscheinen muss, erscheint es immer ziemlich am Ende des Quartals, weil nur dann zahlt man die Postzeitungsgebühr anstatt einer Briefgebühr für den Versand von diesem Teil oder einer Massengebühr. Und was weiß ich, mit einer verschickten Auflage von das 1500 sind oder ich weiß, ich kenne die Zahlen nicht. Also kriegt man da ansonsten noch keine vernünftigen Kurse. Dafür hat die Datenschleuder einfach sich zu einem für meine Begriffe einfach schönen Blättchen entwickelt. Wer sich in der Hackerbibel 1 oder auf der CD die erste Datenschleuder anschaut, da kann ich halt sagen, das Layout habe ich verbrochen. Und mir ging es darum, möglichst viel Inhalt auf möglichst wenig Papier unterzubringen und dann noch ein bisschen grafische Gestaltung dazu zu hauen. Und Tim hat die Datenschleuder inzwischen zu einem wirklich schönen, angenehmen Heft gestaltet. Bei der letzten Ausgabe war leider sein Händchen nicht so ganz wirksam, aber für einen rein ehrenamtlich arbeitenden Laden kommen solche Geschichten, solche Probleme halt auch noch vor. Auf der anderen Seite sind die Kongresse von Jahr zu Jahr als ein gewisser Festpunkt des CCC auch gewachsen und haben letztes Jahr erstmals den Rahmen so gesprengt, dass nach heftigen internen Diskussionen der Kongress nach Berlin in diese großen Räume verlegt wurde. Einige waren dagegen, weil sie die Furcht haben, dass die bisherige, doch eher familiäre Atmosphäre da verloren geht. Wir werden nach dem Kongress schlauer sein, wie weit das passiert ist oder was wir an unserer Kultur und Umgangsform haben bewahren können. Das hängt eben auch von euch als Teilnehmern ab, die ihr nicht nur Teilnehmer seid, die etwas nehmt, sondern eben auch gebeten seid, Teilhaber zu sein, also das, was ihr habt, auch einzubringen in den Kongress, denn davon lebt der Kongress und diese ganze Art der Hacker-Zusammenarbeit. Das ist ein nicht leicht definierbares Teamwork, in dem das Ganze stattfindet, aber gelegentlich mit ziemlichen Familienkrächen, wie das nun normal ist, aber im Endeffekt kriegt man schon die Sachen konstruktiv zusammengenagelt oder gehämmert. Die einen Konflikt wegen Berlin halte ich noch für erwähnenswert. Im Herbst 1989, zu den Zeiten, als die Mauer zwar noch stand, aber absehbar ist, dass da die Dinge in Bewegung geraten, war die Idee von Steffen in Hamburg, den Kongress doch gleich im Dezember 89 nach Berlin zu verlegen, weil das war einfach ein wichtiger Ort. Aber da gab es innerhalb des CCC so viele Befindlichkeiten und Ängste, ob das funktioniert und das ganze CoCom und nur Angst. Und dann fand der Kongress in Hamburg statt. Und diejenigen, die das wichtig genug gefunden haben, haben dann einen Kongress quasi außer der Reihe im Frühjahr 1990 im Haus der jungen Talente in Ost-Berlin veranstaltet. Das war eine sehr, sehr wichtige und angenehme Erfahrung, weil ich da auch erstmal mitkriegte, was es an Computerkultur oder Computersubkultur eher auch in der DDR gegeben hat, mit irgendwelchen Treffen von C64-Freaks aus der ganzen Republik in Turnhallen übers Wochenende und so. Das waren also das waren Dinge, die in unsere Kultur reinpassten, aber doch irgendwie völlig anders waren. Ich glaube, dass dieser Aspekt auch dazu geführt hat, dass der Chaos Computer Club in Berlin so stark geworden ist, weil die Gruppe hier das Problem hatte, diesen in den Köpfen immer noch weiter bestehenden Ost-West-Konflikt auszuleben, auszutragen, miteinander klarzukommen und die besten Ideen nach vorne zu verwenden. Das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Berliner Gruppe eine regelmäßige Radiosendung bei Fritz hat, einmal im Monat 3 Stunden. Ein großer Teil davon ist inzwischen auf MPEG rübergebracht. Irgendwo dürfte es im Laufe des Kongresses noch die Gelegenheit geben, sich diese CDs auch zu kopieren. Es sind eine Reihe sehr informativer Veranstaltungen dabei und auch die Musikauswahl gefällt zumindest mir persönlich ganz gut. Der zweite Punkt sind eben auch eigene Clubräume. Das hat sich in Hamburg auch gezeigt, dass erst als eigene Clubräume da waren, der Laden weiter wachsen konnte. Und der nächste Punkt ist das Konzept der ERFA-Kreise. Um Bürokratie und Verkirchung einer Organisation zu vermeiden, sind regionale oder nach Interessen getrennte Gruppen, die ihre Erfahrungen austauschen, ein wichtiges Hilfsmittel. Strukturell abgeguckt haben wir das von den Buchhandelsorganisationen, die sich nun bemüht haben, auch möglichst wenig Wasserkopf zu produzieren und möglichst viel Geist in den Treffen einbringen zu können. In der Frühzeit des CCC haben wir versucht, ERFA-Kreise, Erfahrungsaustauschkreise, zu initiieren, indem wir dann am Rundfunk gesagt haben, meinetwegen Chaos-Treffens finden immer Dienstag statt, trefft euch doch einfach dienstags am Telefonladen in der nächsten größeren Stadt. Entweder sind dort Leute oder wenn da keine Leute sind, dann schaut danach, ob da irgendein Zettel ist, wo sich Leute treffen. Und das hat ein Stück weit funktioniert, zumindest an einigen Stellen, in einigen Städten haben sich nach derartigen Durchsagen, wenn man mal ein Interview im Rundfunk hat und sowas erzählt, auch solche Gruppen gebildet. Inzwischen haben wir das Internet und darüber lassen sich einige Sachen viel eleganter, viel besser durchziehen und auf einer Veranstaltung wird auch noch zu den ERFA-Kreisen ein bisschen was gesagt. Diejenigen, die vor Ort Veranstaltungen, Gruppen, Initiativen in irgendwie chaoskompatibler Art auch machen wollen, die mögen sich bitte auch um solche Details kümmern und da muss man eben zusehen, wie man den Kontakt hält und sowas nach vorne weiterträgt. Ich glaube, dass ausgerechnet dieser Kongress eine Reihe von großen Chancen bringt, um nach vorne so bestimmte freiheitliche Grundideen des Chaos Computer Club in nicht nur in dieser Republik, sondern mehr in die Breite zu tragen. In Deutschland hat es bisher geklappt, den Spagat zu halten zwischen den kleinen Hackern und Industrie und Politik. Der CCC ist als Lobbygruppe beim Bundestag, ist Gesprächspartner von der Industrie und auf der anderen Seite sind wir gepflegten Hacks durchaus positiv aufgeschlossen. Und jetzt wandert schon der Rest an Beute rein, wenn ich das so langsam sehe für die nächste Veranstaltung. Also schließe ich einfach hiermit. Und wenn noch sehr wichtige Fragen sind, die kurz sind, dann auch die noch. Zettel liegt in den Clubräumen, URL habe ich vergessen.